Mein Name ist Irene Kurke und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder zu einem meiner Konzerte kommen möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurke.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Journalisten, Musikdramaturgen, Philipp Loack, den ich auch in Düsseldorf getroffen habe. Und er hat für uns alle Constantia Gursi interviewt. Und ja, ich bin ganz begeistert von ihm. Philipp Loack hat klassische Gitarre studiert, auch Komposition, hat auch schon dirigiert. Und er schreibt für die Neue Musikzeitung, gehört quasi zum Team und ist auch dramaturgisch tätig. Ich wünsche euch heute viel Freude mit dem Interview, das Philipp Loack geführt hat, mit der wunderbaren Komponistin und Dirigentin Constantia Gursi.
Sie beweist, dass neue Musik und millionenfache Klicks auf Spotify kein Widerspruch sind. Ihre Musik wird gespielt von den großen Künstlern unserer Zeit. Sie ist umtriebige Komponistin, international gefragte Dirigentin und Professorin an der Musikhochschule in München. Jüngst kuratierte sie das Eigenzeit-Festival der Duisburger Philharmoniker und betreut und dirigiert einen transkulturellen Kompositionswettbewerb, der am 23. Juni seinen Abschluss findet. Mein Name ist Philipp Loack und ich begrüße Constantia Gursi.
Hallo Philipp, ich grüße dich auch.
Ja, liebe Constantia, schön, dass du den Weg in diesen Podcast gefunden hast. Und die Hörer dieses Podcasts werden die erste Frage schon kennen. Denn die erste Frage lautet immer, wie hast du zur neuen Musik gefunden?
Das ist auch eine lustige Frage, weil man als Komponist ist man gezwungen, mit der neuen Musik zusammen eine Beziehung zu entwickeln. Und so kam es auch. Ich begann als mit Komposition und Dirigierstudium gleichzeitig in Athen und dann in Berlin. Und das ist sehr nah, dass man als junger Komponist auch Interesse hat und interessiert wird, was die anderen Kollegen auch schreiben. Und das eine bringt das andere. Also und außerdem fühle ich mich verpflichtet, wissen zu wollen, was heute los ist musikalisch und nicht nur mit der Vergangenheit zu leben. Also das waren zwei Wege, die mich dorthin geführt haben.
Du hast studiert in Athen und in Berlin. Gab es da bestimmte Vorbilder, an denen du dich orientiert hast, die für dich wichtig waren?
Vorbilder für die neue Musik eher nicht. Also als junge Frau hatte ich in Athen nur Durst zu wissen, was es los ist. Für mich war Hans-Werner Henze eine sehr prägende Figur für meine Studienzeit in Athen. Und darüber hinaus hatte ich keine Vorliebe, muss ich sagen. Und in Berlin, ich glaube, die Durst, die ich hatte, hatte mich nicht zu einer oder zu einer anderen Persönlichkeit gezogen, sondern Neugier zu entwickeln, um rauszufinden, wie jeder Komponist komponiert und seine Gedanken äußert und was für eine Sprache er hat. Also danach habe ich natürlich verschiedene Vorlieben entwickelt, aber eigentlich hatte ich für lange Zeit keine Vorbilder.
Ich habe mich schon mal auf deiner Website informiert und dort zwei Namen gefunden, die wichtig waren. Und zwar Michael Travlos und Georgi Kurtak. Was hat es damit auf sich?
Also Michael Travelos war mein Lehrer in Athen. Das war eine, als Mensch eine sehr wichtige Figur für mich, weil er auch selber in Berlin studiert hat, bei Isangion. Und der war der Grund, oder er war einer der Gründe, warum ich nach Berlin gegangen bin, um zu studieren. Der andere Grund war mein Privatdirigierlehrer, der Lukas Karitinos, der auch in Berlin studiert hat. Und ich hatte durch Michael Travlos den Zugang zu der Musik, die damals in Berlin stattgefunden hat. So hatte ich Isangion kennengelernt, also durch ihn. Später hatte ich ihn auch live miterlebt in Isangion, als ich studiert hatte. Und da war ich mit ihm sehr eng auch verbunden. Er war und bleibt für mich sehr prägend, weil er eine super authentische Sprache entwickelt hat. Und man weiß sofort, wenn man seine Musik hört, dass es von ihm ist. Und die zweite Figur, Georgi Kurtak, den du erwähnt hast, habe ich auch später in Berlin kennengelernt. Das war 90, 91. Ich war schon nach Berlin gekommen, 1987, und habe ich 88 angefangen zu studieren. Und als Georgi Kurtak nach Berlin zum Wissenschaftskolleg kam, habe ich ihn kennengelernt durch eine Probe mit dem Charon-Ensemble. Und dann hat es gefunkt, weil er und ich auch großes Interesse an Altgriechisch hatten und haben immer noch. Und das hat uns sehr am Anfang sehr eng zusammengebracht, weil wir für lange Zeit beide Altgriechisch gelesen haben und uns ausgetauscht. Die beiden Menschen und natürlich zunehmend auch anderen waren für meine innere Entwicklung und auch musikalische Entwicklung sehr wichtig. Aber das, weil ich kehre zurück, das blieb bei mir hängen mit dem Vorbild. Also das Vorbild ist auch eine bisschen gezwungene Sache. Ich weiß es nicht, also mit dem Vorbild, was ich da dir antworten kann, aber auf jeden Fall Travlos und Kurtak waren sie sehr wichtig. Genauso wie andere, wie Claudio Abbado zum Beispiel, war auch sehr wichtig für mich.
Ja, du hast mal gesagt, dass du dich eine Zeit lang jeden Tag in die Berliner Philharmonie gesetzt hast, um dort den Proben zuzuschauen.
Genau. Das war während meines ganzen Studiums eigentlich. Ich glaube, ich hatte ziemlich alle Proben von Berliner Philharmoniker auch angehört. Das war für mich die größte Schule überhaupt ever. Alle Dirigenten, die in der Zeit auch da waren, anzusprechen, zu sehen, wie, mit welcher Bewegung, mit welcher menschlichen Haltung sie den maximalen Klang und Klangenergie von dem Orchester erzeugen. Und das war die größte Schule, die ich überhaupt hatte. Dafür bin ich tiefst dankbar immer noch.
Gibt es eine Sache, die dich besonders begeistert hat von den Dingen, die du da mitgenommen hast?
Ja, das, was ich gerade dir gesagt habe, dass diese phänomenale, unterschiedliche Reaktion vom Orchester, je nachdem, wer dirigiert hat. Und die haben ja, also der Klang widerspiegelte den Dirigenten. Das ist wahnsinnig schwierig mit zu erklären mit Worten. Das muss man erlebt haben. Es waren nur ein paar lustige daneben Sachen, die ich erlebt hatte, dass ich zum Beispiel bei Carlos Kleiber dürfte kein Mensch in der Philharmonie sein, als er geprobt hat. Und ich habe mich dann geschlichen auf den Boden, um die Probe zu erleben. Und das war oben bei der Ehrenloge, und plötzlich öffnet die Tür, weil es gab so einen Trick damals, man konnte die Tür von der Ehrenloge, kannst du mit einem kleinen Trick sie öffnen, auch wenn sie geschlossen war. Und so kam ich hinein, und dann kam jemand rein und sagte, ja, was machen Sie hier? Sie haben mich vom geschlossenen Fernsehsystem gesehen. Und der Orchester war damals. Und ich habe gesagt, bitte, bitte, bitte lassen Sie mich und tun Sie so, als ob Sie mich nicht gesehen haben. Das hat er tatsächlich auch gemacht. Und das war so, ich hatte zwei, drei solche lustige Sachen erlebt. Das war ganz toll. Und auch das Schöne, dass man mit meisten Dirigenten auch mal sprechen konnte und oder ich sprechen konnte und sie fragen dürfte, warum das und jenes und warum diese Interpretation und warum diese Phrase und was ist da und dort gemeint. Das war toll.
Das klingt wirklich sehr spannend. Nun warst du in dieser Welt der Maestri und Komponisten und so weiter, aber es waren nun mal die 90er Jahre. Wie war das damals als Frau? Und denn, also gerade Dirigentinnen gab es ja noch nicht ganz so viele.
Also das kurz um abzuschließen mit dem Berliner Philharmoniker, ich hatte das Glück, weil ich in der Zwischenzeit natürlich Claudio Abbado und auch andere, Bernhard Haitink, Günter Wand, mehrere, also Sinopoli, mehrere tolle Dirigenten kennengelernt hatte. Und es gab eine Lücke bei Claudio Abbado, eine Assistenzlücke, weil ein Assistent früher gehen sollte und der nächste, der Daniel Hartig war, später kommen sollte. Und ich hatte das Glück, für knapp ein Jahr bei ihm assistieren zu dürfen. Und das ist doch was anderes, wenn du so nah bist und den Dirigenten auch anderes erlebst als nur Zuhörer, also nur passiver oder aktiver auch Zuhörer. Das war eine sehr prägende Zeit und interpretatorisch immer noch aktuell in mir, wie Abbado den höchsten Klang erzeugt hat. Und zu deiner Frage mit Frauen, es war so, dass während meines Studiums hatte ich noch eine Kommilitonin, die kam aus Japan, die nach dem Studium weg war nach Japan. Ich habe leider von ihr nicht mehr gehört. Und das Thema Frau in der Zeit war ein ganz anderes als hier, als jetzt. Also für Komponistinnen war ein bisschen minimal besser als für Dirigentinnen. Ich hatte ein Ensemble gegründet, das Attacca Berlin, eigentlich aus einer Not heraus, die Stücke von der Kompositionsklasse aufzuführen, weil wir hatten in der Hochschule kein Ensemble und ich habe beide...
Der Klassiker.
Der Klassiker, ja, immer noch der Klassiker. Wir hatten in der Hochschule auch keine Möglichkeit, unsere Komposition zu hören. Und dann dachte ich, okay, ich gründe ein Ensemble mit Absolventen und mit Karajan-Akademistin. Und auch die andere Kompositionskommilitonin sagte, ja, das musst du machen, weil du bist die Einzige, die diese beiden Welten, in beiden Welten vertraut ist. Und so habe ich dann das erste Ensemble gegründet und hab ich wahnsinnig viel Uraufführungen von den jungen Komponisten auch damals auch viel aufgeführt und von anderen. Wir waren aktiv bis 1996, haben wir in der Berliner Philharmonie gespielt, auch in Minsk sind wir verreist und in anderen Festivals. Und das hat mich sehr, sehr geholfen, also mir persönlich, um nicht die äußere Wahrnehmung, wie die Welt mit den Dirigentinnen damals war. Was da interessant war, ist, dass ich auch den ersten oder den zweiten Deutschen Musikrat Dirigierwettbewerb damals gewonnen habe. Das war das erste und das zweite Jahr von Dirigierforum mit Ost- und Westdeutschland. Und ich erinnere mich, dass ein Preis war, unter anderem auch ein Oper zu dirigieren. Und ich kam zu dem Opernhaus und der Chef damals wollte alles machen, was er mir vorschlägt. Und ich habe gesagt, bitte lassen Sie mich in Ruhe, weil ich habe meine eigene Interpretation. Und dann gleich war Krieg. Das war etwas, was sehr prägend war. Du bist Frau, du willst dirigieren, aber du musst keine Meinung haben. Du darfst keine Meinung haben, du machst das, was ich dir sage. Und dann hatte ich das damals, also es war Traviata, die Oper, und als ich nach Berlin zurückkam, habe ich verschiedene Leute gesagt, wo ich war und was sie gemacht haben, wie glücklich ich war, auch mit Haydn-Sinfonien und so weiter. Und 9 zum 10 Leute haben mir gesagt, ja, aber du musst den Stempel Neue Musik weiter behalten. Und du darfst nichts anderes machen als das. Und das, da hatte der Sog zunehmend vergrößert, dass man entweder Stempel haben muss oder Frau und auch die, oder Frau, Fragezeichen, also mit der Fragezeichen Frau und Dirigentin Proben zu machen, aktiv zu sein und auch zunehmend mit der Frage, wie fühlen sich als Frau Dirigentin, als ob ich ein Mann irgendwann war und ich weiß, wie ein Mann sich fühlt. Also das, aber man fragt sich, also solche Fragen gibt es leider immer noch heute.
Ja, woher kommt das, dieses Denken in Schubladen? Was meinst du?
Also ich finde, dass es sehr alt ist. Also wenn schon man während des Heiratsprozesses die steht, dass die Frau unter dem Mann sein soll. Und wenn auch die katholische Kirche zunehmend glaubt und dann den weiteren Generationen auch die Information gibt, die Frau ist ein Teil des Mannes, also dass die Frau nicht vollständig ist, kommt dann von ganz vielen Hunderte von Jahren davor. Und das eine bringt das andere. Und dazu, die Frau mit ihrer Rolle ist auch genauso bequem für viele Jahre, genauso wie die Männer bequem sind mit der zunehmenden Machthaltung. Ich finde, dass, dass die letzten Jahre, also die letzten 5 oder 10 Jahre, peu à peu, das Thema hat sich sehr bewegt und geändert. Und ich finde es toll, dass mehr Frauen den Mund haben, erst einmal zu studieren oder vor einem Orchester zu stehen. Trotzdem gibt es immer noch sehr viel zu tun in diesem Bereich.
Auf jeden Fall. Und du hast ja wirklich konsequent auch deinen eigenen Weg verfolgt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie würdest du denn deinen eigenen Weg beschreiben?
Das ist auch ein bisschen gefährlich, wenn man Beschreibungen mit Übertiteln selber erzählt. Also ich glaube mittlerweile, dass der Weg für jeden ist so individuell und überhaupt nicht pauschal, dass ich nicht sagen kann, auch wenn das die Realität entspricht, dass mein Weg besonders schwer oder besonders leicht war. Weil ich das hat, glaube ich, alles auch mit dem Charakter und mit den Zufällen des Lebens auch zu tun. In der Zeit, als ich studiert hatte und auch in Berlin das ein oder andere Ensemble gegründet hatte und auch woanders, war sehr viel Gegenwind gegen Frauen, aber ich bin immer noch ziemlich stur, was die anderen sagen, und ich folge schon sehr meine innere Stimme. Und sehr oft habe ich das natürlich auch nicht so geschickt gemacht, weil als junger Mensch bist du nicht so sehr geschickt, wenn du bestimmte Dinge machen möchtest. Im Laufe der Zeit lernst du geschickter zu werden. Und ich vermeide zu vergleichen und ich vermeide zu sagen, schwer oder leicht, weil wir müssen erst einmal definieren, was schwer, was leicht ist, was die Charaktereigenschaften von einem Menschen sind und was die soziale und geschichtliche Situationen. Vielleicht KI-Programme können in ein paar Jahren uns erklären, was schwer und leicht ist und wie ein Weg aussehen soll. Was ich aber sagen kann, ist, was mir geholfen hat, ist das dauerhafte Glauben und die Liebe zur Musik, das zu tun, was mein Instinkt immer sagte, und nicht anzupassen.
Okay, du hast dich von der Musikwelt ein Stück eingeengt gefühlt, und du hast gesagt, dass du dich auch in deiner Komposition immer auf deine innere Stimme verlassen hast. Was hat dir denn deine innere Stimme gesagt?
Also das habe ich dann viel später auch gelernt, machen zu müssen. Also die ersten Jahre in Berlin während des Studiums waren so, dass ich eine gute Studentin sein wollte und auch meinen Lehrer auch zufriedenstellen und tun das, was der Lehrer mir auch sagt, weil ich meine Neugier damit auch befriedigt hatte, etwas anderes zu tun, als ich im Kopf hatte oder in meinem Herzen. Und das ging eigentlich eine Weile. Das bedeutete damals für mich, dass meine griechische Wurzeln, was Rhythmus, Melodie, folkloristische Musik angeht oder folkloristische Instrumente, war in Vergesslichkeit geraten. Weil ich dachte, ich muss jetzt alles anderes tun als das. Und es ging 3, 4 Jahre, 5 Jahre. Also ich hatte am Anfang auch ziemlich viele Wettbewerbe auch gewonnen, aber ich war zunehmend unglücklich. Und ich dachte mir, irgendwas stimmt nicht zu dem, was ich tue. Und peu à peu hatte ich, ich hatte parallel ein Buch gehabt und ich habe alle meine Melodien geschrieben, die ich gepfiffen hatte, weil ich damals dachte, ich darf keine Melodie schreiben oder keine Quinte, keine Oktave. Es war aber auch so
aber
in der Zeit.
Weißt du was, das finde ich an deinen Stücken wirklich sehr auffällig, dass du einfach ergreifende Melodien schreiben kannst. Und ich finde, das können nur sehr wenige. Und gerade heutzutage machen es sehr wenige, wahrscheinlich können es die meisten nicht. Woher kommt diese Fähigkeit? Hast du dir das angeeignet oder hast du das einfach so?
Nee, danke erstmal, dass du das sagst. Also Melodien habe ich immer geschrieben, aber für ganz, ganz vielen Jahren. Also wir müssen dann viel länger sprechen, um das zu dokumentieren oder dokumentieren zu können, habe ich die Melodien irgendwie versteckt. Und so versteckt, dass man sie auch nicht gehört hat. Irgendwann wollte ich auch Schuhmacher werden, weil ich wollte Melodien unter den Schuhen von den Menschen auch verstecken. Und nachdem ich angefangen hatte, mit einem orthodoxen Psalmisten zu arbeiten, das war schon Mitte 90er Jahre, Ende 90er Jahre, war ich gezwungen, diese quasi Melodiewelt oder Mikrointervallenwelt etwas nach vorne zu bringen und nicht so sehr sie zu verstecken. Und im Laufe der Zeit hatte ich die Erfahrung gemacht, es kann immer eine Melodie geben. Das kommt darauf an, wie man, wo man und unter welche klangliche Umgebung sie platziert, so dass sie nur einen Weg hat, mindestens bei mir in meiner Musik zu existieren, weil wenn sie die Klangfarbe Umgebung und die Dramaturgie man verändern würde, einen ganz anderen Ausdruck, interpretatorischen Ausdruck man haben würde. Und das ist das, was mich dann zunehmend interessiert hat und auch begleitet. Wie kann ich eine Melodie platzieren, ohne dass sie kitschig ist und dass sie authentisch mein Inneres spricht und dann spricht und auch also die Energie, die ich in einem Stück verstecke, sozusagen auch transparent hörbar sein kann und den Menschen Zeit und Raum lässt, selber etwas von sich selber zu erfahren.
Interessant. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Du hast dich mit dem Altgriechischen beschäftigt, mit folkloristischen Instrumenten. Inwiefern spielt Heimat für dich eine Rolle?
Meinst du insgesamt oder in meiner Musik?
Also deine griechische Heimat in deiner Musik.
Ja, sehr stark. Das ist, ich finde, dass wir in der zunehmend globalisierten Welt, in der wir leben, können wir ehrlich miteinander kommunizieren, indem wir wissen, was hinter uns gibt. ohne das zu bewerten oder ohne das im Vergleich zu stellen, sondern einfach die Gewissheit und das Kennen, woher kommen wir, von welcher Erde sind wir geboren und was hat diese Erde vor uns und mit uns erlebt. Und nachdem wir erwachsen werden, das bewusst zusammenzubringen mit dem, was wir heute leben. Und insofern spielt für mich eine sehr große Rolle Heimat.
Inwiefern spielt es musikalisch für dich eine Rolle?
Musikalisch ist erst einmal raus zu finden und zu suchen, in welchem Teil von Griechenland welche Melodien, welche Rhythmen, welche byzantinische Musik es gab und die dann zu filtern, um mit einem gefilterten Material heute mit den Klängen, die ich heute erlebe oder heute entdecke oder auch, wenn du willst, gelernt habe, sie zu verschmelzen. Und damit die Frage zu stellen, ist das möglich, dass man zwei Welten, die kulturell verschieden ist, verschmelzen zu lassen? Gibt es das in der Musik? Und die Antwort ist ja. Also wenn das in der Musik und in der Kunst stattfinden kann, das bedeutet, dass auch in der Politik auch stattfinden kann. Wenn man von Respekt spricht, dann muss man in die Suche gehen und herauszufinden, kann ich ein nicht wohltemperiertes Instrument mit einem wohltemperiertes Instrument zusammenbringen? Und wenn ja, wie mache ich das? Und das ist eine sehr große künstlerische Herausforderung, musikalische auch, die Wunder bewirkt.
Ja, sehr interessant, liebe Konstantin. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt zu deinen Projekten zuwenden. Von denen gibt es ja reichhaltig vorzuweisen. Und in meinem Eingangstext habe ich ja schon erwähnt, dass du Millionen Klicks auf Spotify hast. Was ist das für ein Projekt? Erzähl mal davon.
Also das ist ein bestimmtes Album mit den Millionen Klicks. Das ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Das war oder das ist ein Projekt mit Kompositionen, die von der Natur inspiriert sind und Natur auch gewidmet, als ein Appell, aber Appell ohne Schrei, sondern ein Appell zum Nachdenken, wie wir uns heute mit der Natur umgehen, wie wir uns verhalten. Und das Projekt ist mit Nils Mönkemeyer, den Bratschisten, und William Jung, den Pianisten, entstanden. Es heißt Whispers. Und wir hatten, oder ich hatte die Anfrage von Sony-Chef Michael Brüggemann, für die beiden Künstler ein Album, also Komposition zu schreiben, so dass es dann ein Album mit meiner Musik aufgenommen wird. Und die Idee war, ich möchte gerne etwas über die Natur und für die Natur machen. Und das, so ist das Projekt entstanden und ziemlich alle Kompositionen. Und die haben wir aufgenommen und die CD kam vor einem Jahr, ein bisschen länger, früher Jahr 2022. Und wir merkten innerhalb von 6 Wochen mit den drei ersten Singles, dass die Zahlen vom Stream sehr hoch gegangen sind. Und innerhalb jetzt, es ist über ein Jahr, bei Spotify sind wir, glaube ich, diese Tage bei 7.500.000 und bei iTunes und bei anderen auch Anbieter auch so viel, was uns glücklich macht. Natürlich bringt es auch keine finanziellen ich muss mit GEMA erst einmal mich auseinandersetzen.
Noch keinen Sportwagen gekauft?
Nein, noch nicht leider. Ich habe keinen Helikopter oder kein Flugzeug. Und das ist das Projekt, was eigentlich sehr viel, also diese Millionen Streams bekommen hat.
Das ist ja
und
für
bekommt
eine.
zunehmend, ja, also das ist, es wächst weiter, was uns natürlich allen glücklich macht.
Das ist ja für eine Komponistin, die aus den Reihen der neuen Musik kommt, eine ganz neue Situation. Also viele Klicks oder Hörerzahlen und neue Musik, das sind zwei gegensätzliche Pole, meint man zu glauben. Nun, hast du diese vielen Klicks? Ist das etwas, was dich berauscht oder vielleicht auch etwas, was süchtig macht?
Ne, weder noch. Nein,
also
gar
es
nicht.
Gibt ja diese Gefahr, dass man sich dem dann auch vielleicht so ein bisschen anbiedert und immer ein bisschen gefälliger schreibt. Also es gibt bestimmt viele Kollegen, die diese Gefahr sehen.
Ja, also ich gehöre nicht dazu. Ich beobachte es und ich freue mich, dass viele Menschen meine Musik hören. Es ist auch interessant, weil bei Spotify kannst du auch sehen, in welchem Land, in welchem Staat die meisten Klicks sind, in einer Woche oder in einem Monat. Und die Gefahr, dass ich andere schreibe, gibt es nicht, weil ich für jedes Stück mein Leben schwer mache und ich fange von Anfang an, mich zu fragen oder hinterfragen, warum ich schreibe, was soll das Stück heißen, was soll das Stück für Energie haben, warum soll ich das Stück schreiben, was sind die Zutaten, was sind die Klangfarbe, welche Energie trägt, und das mache ich mit oder ohne Klicks. Das hat sich null verändert bei mir. Und so wie ich mich kenne, wird es auch nicht verändern. Also wie gesagt, ich bleibe bei der Freude, dass Menschen meine Musik hören. Das bedeutet auch etwas, was ich vielleicht noch nicht geantwortet habe, was die Strömung der Zeit ist und was die Leute vielleicht hören wollen gerade. Aber ich kann nicht, auch mich selber nicht wiederholen und kopieren. Also wenn ich das gewusst hätte, wie, vielleicht hätte ich das gemacht, aber jedes Stück ist eine Geschichte, eine eigene Geschichte. Und genau, sie kann nicht wiederholt werden.
Konstantin, du bist sehr aktiv in München, in der Münchner Musikszene. Du bist Professorin an der Musikhochschule dort und hast auch ein Ensemble gegründet, das in München tätig ist, das Ensemble Octopus. Was ist das für ein Ensemble? Was für Musik spielt ihr und wie lange gibt es das?
Also ich habe die Stelle in der Hochschule als Dirigentin für das Ensemble Leitung Neue Musik, hieß die Stelle, heißt sie immer noch. Und als die Professur ausgeschrieben war, war 2002 und es gab davor in der Hochschule nicht etwas Ähnliches. Weder für Neue Musik noch ein Ensemble. Auch in München in der Zeit 2002 war Neue Musik wie eine Wüste. Es gab nichts. Und dann habe ich gedacht, das Beste finde ich praktisch mit den jungen Musikern zu arbeiten und ein Repertoire zu suchen, um Konzerte zu machen. Und das war die Idee, die auch bis heute existiert. Und wir spielen dann Konzerte. Wir haben Projekte, die zwischen 10 Tage und 2 Wochen dauern. Und spielen wir von 3 bis manchmal auch 8 Konzerte im Jahr, je nachdem. Das Repertoire ist hauptsächlich Musik nach dem Zweiten Weltkrieg und die letzten Jahre zunehmend mit sehr vielen Uraufführungen. Ich versuche, genresübergreifend auch zu arbeiten, also auch mit der Jazzabteilung oder mit Komponisten, Filmkomponisten und auch mit den Kompositionsklassen und auch sehr viele Komponisten aus der ganzen Welt einzuladen, so dass die jungen Musiker den Komponisten von heute auch erleben live und nicht nur seine Musik spielen. Wir haben mittlerweile auch bei der Münchner Biennale gespielt, bei der Biennale in Venedig, bei im Theater, im Everde, also mit der Theaterakademie, der BR hat macht sehr viele Aufnahmen mit uns. Also pro Jahr werden wir einmal bis dreimal aufgenommen, auch Live-Konzert. Wir haben dieses Jahr auch Jubiläum gehabt. Genau, 2022, also 2023 war das Entstehungsjahr, und wir haben dieses Jahr auch extra sehr viele Konzerte gemacht. Und das Ensemble besteht aus jungen Instrumentalistinnen, die in der Hochschule studieren. Und es gibt manchmal in ein paar Jahren eine feste, mini-feste Gruppe, die immer wieder spielt. Aber meistens sind immer wieder junge Musiker, die neu im Ensemble spielen, und spielen sie dann ein, zweimal pro Jahr oder im nächsten Jahr, und dann gehen sie aus der Hochschule. Was ich nur dazu unabhängig vom Ensemble sagen möchte, ist, dass das Bachelor-Master-System ist mittlerweile tödlich für die jungen Menschen,
Ich glaube, das
weil
wäre noch mal ein separater
eine
Podcast.
separates, aber trotzdem möchte ich diesen Satz sagen, dass der Unterschied wie vor 20 Jahren oder 15, wo keine Punktezwang gab, zu heute ist musikalisch und psychisch eine ganz andere. Also der Stand ist ein ganz anderer. Die jungen Leute rennen, um Punkte zu bekommen, und sie haben zunehmend Stress, um die Punkte zu bekommen, von egal von wo. Und die Musik bleibt irgendwie stehen, weil sie die Zeit immer weniger haben, mit Musik tatsächlich sich zu beschäftigen oder zu sagen, das macht mehr Spaß und das mache ich ohne Punkte. Das zu Thema Punkte sehr schnell. Was mich natürlich auch glücklich und stolz macht, ist, dass in diesen 20 Jahren sehr viele junge Leute, sehr viele Uraufführungen gespielt sind, junge Leute mit neuer Musik in Beziehung getreten sind. Viele davon sind sie in führenden Ensembles in Deutschland und außerhalb als Instrumentalistin. Und mittlerweile auch sehr viele Ensembles auch in München mit neuer Musik gibt, auch mit Ex-Studenten, die auch in der Hochschule und im Ensemble Octopus gespielt haben. Das macht mich sehr froh. Und das ist eine Arbeit, die Nachhaltigkeit beweist.
Was schätzt du an Interpretinnen besonders in der Zusammenarbeit?
Wenn die Interpretation des jeweiligen Stückes eine eigene Sprache bekommt, dass der Interpret nicht nur der Spieler ist, der den Komponisten zufriedenstellt, sondern der Spieler ist, der den Komponisten zufriedenstellt, aber dadurch die eigene interpretatorische Notwendigkeit sieht. Und dafür braucht man Offenheit, natürlich.
In jüngster Vergangenheit, es ist gerade mal ein, zwei Wochen her, ging das Eigenzeitfestival der Duisburger Philharmoniker zu Ende, deren Kuratorin du warst. Erzähl doch mal, was ist das für ein Festival?
Das Eigenzeitfestival in Duisburg findet zum dritten Mal statt. Das ist eine Idee der Duisburger Philharmoniker, die auch Unterstützung bekommen haben von NRW für diese 3 Jahre. Und ich wünsche mir sehr, dass das Festival weitergeht, weil Duisburg braucht das Festival, weil Duisburg so verschiedene Kulturen hat als Menschen, so viele Kulturen miteinander verschmelzen, dass man von Duisburg auch ein Signal geben kann, was man mit Musik erreichen kann, was man mit neuer Musik erreichen kann, und wie kann man diese alle Kulturen zusammenbringen. Das ist mein Wunsch, und dass das Festival weitergeht. Das Festival, Das erste und das zweite Jahr war kuratiert von zwei anderen Kollegen. Und ich bin angefragt, das dritte Jahr zu kuratieren. Und meine Entscheidung war genau die, die ich jetzt beschrieben habe, eine vielseitiges kulturelles Angebot zu machen. Und das war fantastisch gelaufen. Es braucht Zeit zu wachsen natürlich, um das auch weiter bekannt zu machen. Wir haben 13 Konzerte gehabt, zwei Workshops, einen Vortrag in verschiedenen Orten in Duisburg, im Küppersmühle-Museum, im Lembrook-Museum, in der Liebfrauenkirche, in der Mercato-Halle. Wir haben mit Kindern und Schlagzeug auf der Straße gespielt. Also es war eine sehr intensive und vielseitige Zeit, die großartig war.
Was hat dich denn am meisten berührt?
Uff, alles hat mich berührt in diesem Festival. Die Teilnahme hat mich berührt von den Musikern, die alle mit großem Wille gekommen sind. Die Teilnahme der Komponistin, die für das Festival komponiert haben, hat mich sehr berührt, dass sie bereit waren, auch für kurze Zeit und auch für wenig Honorar zu komponieren. Das Mitwirken des Teams von dem Duisburger Philharmoniker hat mich berührt, weil, wie du selber weißt, das Team ist sehr klein. Und sie können nicht so ein vielseitiges Festival auf Anhieb stemmen. Und das haben sie sie haben das Beste getan, was sie konnten. Und auch die Offenheit die Offenheit der Duisburger hat mich auch berührt, mit denen ich auch gesprochen habe. Und auch bestätigt, dass egal wo wir sind, wir haben immer noch sehr viel zu tun und noch sehr viel zu machen, weil es gibt immer noch sehr viele Lücken, die man mit Musik erfüllen kann. Und das berührt mich und das beflügelt mich auch gleichzeitig.
Duisburg ist für neue Musik ja durchaus ein besonderes Pflaster. Es gibt nicht diese gewachsenen Strukturen und Festivals wie in Köln, in Berlin oder eben auch in München. Was hast du gemacht, um dich darauf einzustellen? Das Publikum ist ja doch eben anders als in den anderen Metropolen Deutschlands.
Also erstmal bin ich mit Duisburg lange beschäftigt. Also ich bin ein paar Mal gekommen, um die Stadt kennenzulernen und zu schauen, wie die Energie, wie die Leute auf der Straße aussehen. Habe ich ganz, ganz am Anfang Duisburg gesucht durch Google Maps und geguckt, wo was gibt. Wie viele Lokale wo gibt, was, wie viele Kinos, wie viele Veranstaltungen. Und das Programm, was ich dir gesagt habe vorhin, also das vielseitige Programm ist auch für Duisburg gedacht. Ich glaube, ich würde dieses Programm woanders nicht eins zu eins wiederholen. Ich könnte verschiedene Konzerte rausnehmen und was tun, aber das Programm 1 zu 1 würde das nicht woanders stattfinden können. Und dass Duisburg so vielseitig und so ganz am Anfang ist, gibt die Möglichkeit, neue Wege zu öffnen und auch zu probieren, wie kann man dieses kulturelle gemischte Pflaster, das kulturelle Zusammensein, wovon auch du gesprochen hast, wie kann man durch Musik wachsen zu lassen? Also es ist gut, dass es nicht so viel gibt in Duisburg, weil man kann dort etwas aufbauen.
Ja, wie schafft man es denn, die Leute in das Konzert, in ein neues Musikkonzert zu locken?
Kontinuität, Schule, also Projekte mit Grundschulen und Gymnasien, und dass die junge Leute und die Eltern Teil der Konzerte dann sind, und auch sehr viel Arbeit, wo verschiedene Institutionen zusammenkommen. Also was wir nicht gemacht haben, ist, diese alle Institutionen zusammenzubringen, weil weder die Zeit noch die Menschen da waren, um das zu erreichen. Also ich würde zum Beispiel in die Hochschule nach Duisburg zu gehen, also die von Essen, eine Abteilung von Essen ist, dann würde ich in die Banken gehen, den Direktoren ansprechen. Ich würde zu anderen Institutionen gehen und die Leute ansprechen. Ich würde zum Beispiel zu Weinläden gehen. Ich habe gemerkt, in Duisburg gibt es sehr viele Weinläden und entsprechend Wein kaufen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ihnen erzählen, was ich zurzeit in Duisburg mache und was es los ist. Man braucht sehr viel Kontakt, sehr viele Gespräche. Und die Leute nehmen von da, wo sie sind. Ich glaube, das ist ein Fehler der westlichen heutigen Welt, etwas anzubieten und zu warten, dass die Leute einfach kommen. Man kann das nicht mehr machen. Man muss die Leute nehmen von da, wo sie sind. Und man kann nicht erwarten, dass die Leute kommen, da wo du bist, mit dem, was du machst, bevor sie überhaupt dich gar nicht kennen und das Produkt auch nicht kennen.
Ich habe dich ja vor Ort erlebt. Du bist ja wirklich auf die Menschen auf der Straße zugegangen und hast denen ein Programm in die Hand gedrückt. Und manche von denen habe ich tatsächlich auch wieder gesehen in den Konzerten.
Ja, ich auch. Es hat funktioniert. Das war auch ganz toll. Es funktioniert, weil die Leute wissen gar nicht, was das, also man muss auch erneut denken, wie kann man grafisch oder wie kann man etwas heute transformiert und transparent auch vermitteln. Und ich glaube, das Neue, was wir alle vor uns haben, ist das Vermitteln. Wie vermitteln wir das, was wir heute erleben? Wir haben die letzten 3 Jahre zunehmend diese Corona-Zeiten erlebt und auch die Corona-Folgen. Wir haben Krieg, wir haben sehr viele Unruhen, wir haben sehr viele Kinder, die problematisch sind zunehmend. Also die Krankenhäuser schaffen nicht die psychischen Probleme der Kinder gerade zu empfangen. Ich glaube, alles das muss uns ein Signal geben, dass wir doch mit unserem Verhalten anderes umgehen sollen als bis vor 5 Jahren oder 10 Jahren oder 6 Jahren. Und dass wir ein bisschen uns entgiften von unseren Fixierungen, dass wir offener werden, was der andere macht, was der andere glaubt. Und dass man ein bisschen mehr den Kontakt sucht und nicht so viele Geheimnisse für sich jeder von uns behält. Weil das Leben letztendlich ist sehr kurz.
Offenheit spielt für dich eine große Rolle und vor allem auch Transkulturalität, die Verschmelzung von verschiedenen kulturellen Sphären. Und da trifft es sich gut, dass du die Leiterin eines Wettbewerbs bist, den die Duisburger Philharmoniker ausgeschrieben haben. Ich glaube, die Ausschreibung endete letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und das Preisträgerkonzert findet bald statt. Was ist das für ein Wettbewerb? Was war da verlangt? Und was ist das für ein Projekt?
Also die Idee, der Herr Stepanski, der Intendant der Duisburger Philharmoniker und ich hatten, war, wie kann man ein transkulturelles Projekt machen? Er hatte schon die Idee mit dem transkulturellen Projekt und haben wir die Details gemeinsam entwickelt. Und es war, und das bleibt für mich ein Bedürfnis, wie davor wir schon besprochen haben, diese zwei Welten, die traditionelle folkloristische Klangwelt mit der Symphonieorchesterwelt, mit der Westwelt zu verbinden, mit der westlichen Welt zu verbinden, klanglich. Und der Wettbewerb war für Komponisten weltweit, die entweder für ein folkloristisches Instrument plus Symphonieorchester schreiben oder nur für Sinfonieorchester und das Material soll beeinflusst sein von einem folkloristischen Thema ihres eigenen Landes oder von einem anderen Land. Und da hatten wir am Anfang gedacht, vielleicht haben wir 10, 15 Bewerbungen. Und die Bewerbungen waren 146 aus 53 Ländern. Das hat Wow. uns überwältigt. Es war unerwartet. In dem Wettbewerb, in der Ausschreibung war auch gewollt, dass jeder Komponist schreibt, warum ausgerechnet in diesem Wettbewerb, der zum ersten Mal mindestens in Deutschland stattfindet, teilnehmen möchte. Und die Briefe, die geschrieben sind, waren zum großen Teil sehr berührend. Und von diesen 146 haben wir in der Jury 7 Leute ausgewählt. Und ich habe mit diesen 7 Leuten gearbeitet, weil die haben ein Teil diese Endkomposition geschickt, also 2 Minuten, und die Komposition soll 8 bis 10 Minuten sein, und haben wir die letzten Monate, also seit Januar, Februar, haben wir gearbeitet, gerade haben ihre Partituren abgegeben, und wir haben schon eine Phase mit dem Orchester letzte Woche gehabt, um die Stücke erstmal zu lesen und schauen, was, ob alles möglich ist. Und ab dem 19. Juli fangen wir an mit den Instrumentalisten, mit den Solisten und Solistinnen zusammenzuarbeiten und mit dem Orchester. Und das Projekt, also das Konzert, ist am 23. Juni. Und das wäre ganz toll, wenn unsere Zuhörer zu uns kommen an diesem Tag. Das ist eine Weltpremiere, mindestens in Deutschland.
Was können unsere Zuhörer denn erwarten? Was für Komponisten haben sich denn da beworben?
Also haben Komponisten, wie gesagt, aus 53 Ländern. Die 7, die wir ausgewählt haben, sind aus China, Peru, Venezuela, Iran, USA, Griechenland und Serbien.
Das ist eine bunte Tüte.
Es ist sehr bunt. Die Solo-Instrumente sind da. Griechische Lira, also ja, genau, aus Griechenland, griechische Lira. Gusle aus Serbien, chinesische Flöte,
Panflöte. Was ist die Gusle genau für ein Instrument?
Gusle ist auch ein Streichinstrument mit einer Saite. Und die wird dann in Serbien und in bestimmten auch Länder benutzt, eher auch mit Gesang. Also die wird benutzt auch für Beerdigungen oder für Sänger, die das Instrument, also diese eine Saite, spielen. Und allein als Instrument findet man das nicht, also eher mit Gesang zusammen. Und was haben wir noch? Haben wir Panflöte aus Peru, chinesische Flöte, Ta, die Lira, genau, 5 Kompositionen sind mit Solo und Orchester, und 2 Kompositionen sind nur Orchester. Jedenfalls die Klangfarben sind sehr, sehr individuell. Ich habe das Gefühl, dass die Duisburger Philharmoniker etwas, also Stimmen geben zu Komponisten, die sonst keine Stimme hätten. Stimme zu geben zu dem Miteinander sein, ohne zu bewerten, und Stimme für eine Freiheit, für ein freies Aussprechen geben. Ich finde das Projekt toll.
Diese Aufgabe, ich finde es auch toll, diese Verschmelzung von Kulturen, in diesem Fall ist es ja immer die eigene Kultur, mit der westlichen Orchesterkultur, das ist ja wahrlich eine schwierige Aufgabe, und man beobachtet oft, dass eine Musik die andere in irgendeiner Form kannibalisiert. Also du kennst ja auch bestimmt so diese Crossover-Projekte, und am Ende kommt einfach nur Popmusik raus mit so ein bisschen Geigengedudel am Ende. Ich sag's jetzt mal böse.
Das wollen wir nicht. Mit diesem Projekt wollen wir das
nicht. Wie haben die Komponisten das gelöst?
Unterschiedlich. Also die wir nicht aufgenommen haben, gab es eine Menge davon, die in diesem in diesem leichten Komponieren gegangen sind. Und die wir aufgenommen haben, und apropos, wir konnten problemlos noch 10 auswählen. Also wir könnten problemlos 20 Uraufführungen haben. Ob das eine Lösung oder Verschmelzung, das ist wie in einem Dialog treten. Alle Kompositionen, die mit einem Instrument gekommen sind oder wir ausgewählt haben, sind sie in einem Dialog, und das hat dann mit unserer interpretatorischen Aufgabe zu tun, wie können wir diesen Dialog auf gleiche Augenhöhe hörbar machen, weil die Instrumente müssen verstärkt werden, zum Beispiel all diese Instrumente können nicht gegen den Symphonieorchesterklang existieren und auch den Orchesterklang auch so bearbeiten, dass es nicht notwendig massiv sein wird, weil der Symphonieorchesterklang hat eine Fülle, und diese Fülle einerseits vermeiden wir natürlich nicht, und auf der anderen Seite müssen wir sie so bearbeiten, dass sie Raum den jeweiligen Soloinstrument gibt.
Wenn es um die Verschmelzung von Kulturen geht, da kommt ein Reizwort immer wieder auf, und das ist kulturelle Aneignung. Ist das etwas, was dir jetzt in dem Prozess schon begegnet ist, und wie reagierst du darauf?
Wie meinst du praktisch genau, dass
dass sich eine Kultur der Musik einer anderen Kultur bedient und sie sich aneignet. Das ist ein häufiger Vorwurf, der bei solchen Projekten getätigt wird.
Ja, also ich, ganz ehrlich, ich achte nicht, was man erwartet, was man denkt und was man erwartet. Oder weil wir leben immer noch in diesem dualen Welt, und die Leute wollen irgendwas erleben oder hören, um eine Bewertung zu geben oder etwas, einen Stempel zu hinterlassen. Und ich achte nicht darauf. Ich sehe, wie das Orchester und ich eine sehr gute Arbeit und sehr gute Interpretation erreichen können. Unabhängig davon jetzt, ob am Ende die Stücke den Bruch der Jahrhunderte geschaffen haben oder ob die Stücke mir gefallen oder nicht. Ich habe Respekt von der Arbeit der Komponistin, und die möchte ich interpretatorisch auf dem höchsten Niveau dienen. Und da hört auf mein Wunsch. Was danach passiert und wie die Leute reagieren, was für Diskussionen geben werden und ob man das geschafft hat und wofür die symphonische Musik ist und wofür die folkloristische Musik gibt und so weiter und was die Welten machen. Es ist toll, wenn es Anregungen gibt. Auch wenn man etwas macht, was nicht gefällt, das bringt Diskussionen. Und die Diskussion gibt es Äußerung, und die Äußerung gibt es bringt Nachdenken. Und das möchte ich, dass wir alle nachdenken.
Du warst in der Jury, das heißt, du musstest aus dieser unglaublichen Menge eine sehr geringe Anzahl an Kompositionen auswählen. Was macht für dich gute neue Musik aus?
Die Sprache, die authentische Sprache. Dass du von einer Partitur oder von einem Zuhören merkst, dass dieser Komponist eine authentische Sprache hat, die du nicht mit etwas anderes vergleichst, weil wir haben zunehmend diese Gefahr, dass wir Muster in der neuen Musik haben, die erfüllt werden, und dass man als Zuhörer erkennt, dass diese Musik aus einem bestimmten geografischen Raum oder einer Kultur kommt.
Interessant. Ich bin sehr gespannt auf das Projekt am 23. Juni 19.30 Uhr in der Mercator-Halle in Duisburg. Ist es soweit? Tickets gibt es wahrscheinlich auf der Website der Duisburger Philharmoniker. Einfach mal nachschauen. Das sind unglaublich viele Projekte, die du da machst. Wie kriegst du das eigentlich unter einem Hut? Wie ist dein Zeitmanagement?
Konzentration.
Das ist ein Lifehack.
Ja, das ist genau. Ja, also ja, mit höchster Konzentration in bestimmte Zeiten und auch ein bisschen das Risiko zu übernehmen, inwieweit kann man in die Musik eintauchen und das Gefühl der Zeitlosigkeit zu erleben, ohne die Uhr anzuschauen.
Okay, das hört sich sehr gut an. Ich habe jetzt noch zum Schluss so ein kleines, ja nicht Spiel, aber eine kleine Kategorie, für die tatsächlich höchste Konzentration nötig ist. 5 schnelle Fragen an Konstantin. Gursi, versuch einfach schnell zu antworten. Wir haben schon eine Stunde gesprochen und dann bist du auch entlassen. Konstantin, wofür bist du derzeit dankbar?
Dass ich atmen darf.
Was gibt dir Kraft?
Das Glauben, dass ich nicht allein in diesem Universum bin.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Mit dem Wort bin ich nicht vertraut.
Was treibt dich an? Hast du eine Vision?
Immer.
Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
Ihr Herz zu folgen und auch wenn Hindernisse gibt, weiterzumachen.
Liebe Konstantin, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute für die kommenden Projekte, natürlich für den Kompositionswettbewerb, aber auch alles, was da noch kommen mag. Und freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Danke dir, Philipp. Es war auch eine große Freude, mit dir zu sprechen. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Und es würde mich freuen, wenn wir sagen, bis ganz bald.
Dies war also das heutige Interview. Und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.